Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Sepp Schellhorn spreche ich darüber, wie ihn die Reformgruppen und Stammtische im Land zum Zuhörer haben werden lassen, sein Ziel von 40% und wie wir es schaffen, die Unternehmen zu entlasten und dabei den Mitarbeitern mehr Geld im Börse bleibt, was er für Erstwähler machen möchte und welche 4 Fs ihm wichtig sind in seiner Arbeit. Bei mir ist der NEOS-Sprecher für Tourismus, Kunst und Kultur, stellvertretender Finanzreferent im Vorstand und Abgeordneter zum Nationalrat, Sepp Schellhorn. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, da zu sein. Danke, das sagt man so, ne?
Ja, das sagt man so. Ich erwische dich im Sommer zwischen Stammtischtour und Reformgruppen, also mitten im Wahlkampf. Am 29. September wird Österreich wieder wählen. Was erhoffst du dir denn von dieser Wahl?
Ein sehr gutes Ergebnis für die NEOS, für die Partei, für die ich einstehe. Ein sehr gutes Ergebnis für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Ein sehr gutes Ergebnis für die Möglichkeit dazu. Das erwarte ich mir.
Was wäre denn für dich ein sehr gutes Ergebnis?
Das kommt immer wieder auf die Konstellationen drauf an. Also jetzt mit Prozentzahlen herumzuschmeißen, ist, glaube ich, nicht angebracht. Ich glaube, immer angebracht ist, dass man wächst und immer angebracht ist, dass man auch eine Rolle spielt im politischen Spektrum. Das haben NEOS in den vergangenen 12 Jahren eigentlich immer geschafft und dass das weiter so besteht.
Mhm. Wenn du an deine Themen denkst, wo findest du, dass Österreich den meisten Reformbedarf hat?
Ganz klar, in einem Punkt, und für das ich eigentlich immer schon einstehe und für das mich jeder kennt, das ist, die Mitarbeiter kosten zu viel und verdienen zu wenig. Also mein Ziel ist klare Entlastung. Mein Ziel ist, dass meine Mitarbeiter 10% netto mehr vom Brutto haben und nur dadurch kann ich gegen die Teuerung ankämpfen, nur dadurch kann ich gewährleisten, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, dass es dem Konsum, der Wertschöpfung gut geht. Und für das trete ich ein und für das kämpfe ich. Ich kämpfe aber auch für den sogenannten Mittelstand. Das ist nicht greifbar, aber das ist der Wirt ums Eck, mein Tischler, der Installateur mit seinen Mitarbeitern. Das sind alle jene, die am Land arbeiten und merken, heute, da passiert jetzt was. Ich muss immer mehr mein Auto hernehmen. Ich habe aber gleichzeitig weniger im Börsel. Was mache ich jetzt und so? Also ich merke auch in meinem Business, also in meinem Geschäft, ich bin ja Gastronom, dass sich die Mitte mit dem Konsum wirklich schwer tut. Mhm. Und dafür kämpfe ich. Dafür trete ich ein. Und ich trete auch für einen gesellschaftlichen Wandel ein, nämlich den gesellschaftlichen Wandel im Diskurs. Wir haben sehr viel verlernt in der Vergangenheit. Vor allem Post-Corona hat Ausschließungsgründe mit sich gebracht. Und jetzt bin ich ein Wirtshauskind, bin im Wirtshaus aufgewachsen, weiß, welche Kraft, welche enormen Kit so Wirtshäuser haben können in der Gesellschaft, weil man schließt dort nicht aus. Da sitzen alle an einem Tisch und vor allem lassen eines ausreden. Und das will ich irgendwie wieder auch in das politische, im politischen Spektrum auch wiedergeben. Das ist ganz wichtig. Also miteinander reden, Fragen stellen. Mhm. Zum Beispiel, wie sich der eine oder der andere, der nicht jetzt die NEOS wählt, welches Konzept er gegen die Teuerung hat, oder es gibt ja nur er, bei uns gibt es eine sie. Wohin geht die Reise nach dem links oder dem rechts, wir sind ja klar eine Kraft der Mitte, die Fragen stellen, ausreden lassen und darüber einen Diskurs pflegen. Um das möchte ich mich kümmern. Das sollte mein Beitrag sein, weil ich glaube, nicht nur ein Politiker, sondern jeder von uns, jeder von denen, die jetzt zuhören, können einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Und dazu gehört einmal eines, das ganz leicht ist, ausreden lassen.
Was wäre denn deine Antwort darauf, wenn jemand sagt, Jan, wie wollen wir uns das leisten, dass die weniger zahlen und die mehr kriegen?
Indem wir unser System in Österreich überdenken. Ich erzähle immer wieder gerne von den vier Fs. Das eine ist, das erste F ist der nicht gelebte Föderalismus. Also da hat Schelling schon recht gehabt. Das war mal ein Finanzminister der ÖVP, der gesagt hat, wir leben in einem Land, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich. Also das heißt, der Bund schüttet das Geld aus und die Länder tun, was sie möchten. Sie sind auch nicht im direkten Wettbewerb. Das wird ein breiter Weg sein, um hier analog der Schweiz auch in den Bundesländerwettbewerb, in der Schweiz gibt es den kantonalen Wettbewerb, in den Ermessensausgaben und Einnahmen auch eigenständig zu wirken. Aber der Föderalismus treibt schon irrsinnige Blüten. Ich bin jetzt Realist genug zu sagen, okay, der Wettbewerb wird von heute auf morgen nicht stattfinden, aber von heute auf morgen kann stattfinden, dass wir nicht alles das brauchen, wofür eigentlich der Bund zuständig. Ich sage nur ein Beispiel. Ich habe heute gehört, dass gerade in Vorarlberg jetzt in der Landesregierung eine eigene Abteilung gegründet werden will gegen Bürokratieabbau. Für Bürokratieabbau.
Okay.
Für Bürokratieabbau. Und jetzt stellen wir uns das vor, das werden jetzt alle anderen Länder auch machen. Dann haben wir das mal 10. Wir haben schon mal 10 in jedem Land und im Bund eine Abteilung für Startups, für Fachkräftezuwanderung. Das sind alles diese Kompetenzen, die wir eigentlich im Bund und wo die Verantwortung im Bund wäre. Und wir könnten uns so viel ersparen, damit unseren Mitarbeitern 10% netto mehr bleibt. Also das sind jetzt ja nur kleine Beispiele. Aber im Großen und Ganzen, nur damit sich irgendwer was vorstellen kann, da sind 12 Milliarden drinnen. Ohne dass irgendwer spürt. Das ist zum einen beim Föderalismus. Dann bei den Doppel- und Dreifachförderungen. Das ist der zweite Punkt. Das ist das zweite F. Ja. Wir haben eine Subventionsquote in Österreich von 80%. Der EU-Durchschnitt sind 40%.
Damit jeder weiß, was gemeint ist. Was ist das?
Subventionen, Unterstützungen, Förderungen in all diesen Bereichen. Das ist keine Zahl von mir, sondern das ist von Experten aus der Runde, aus der ich gerade komme, aus der Reformgruppe. Wir haben Doppel- und Dreifachförderungen, die es im Bund gibt, aber auch im Land. Das heißt, wenn wir alles das zurückschrauben, ersparen wir uns Milliarden. Wir haben das dritte F ist dann ein sogenannter Fladeralismus für mich. Also das heißt, dass Geld irgendwo versickert oder irgendwo anders landet oder so, gebe ich auch ein Beispiel. Du kannst dich ja erinnern an die Gasthausförderung in Niederösterreich, also die sogenannte Schnitzelprämie. Jeder kann sich jetzt unter der Schnitzelprämie was vorstellen, damit man Österreicher, also das Kebabstandl hat es nicht gekriegt oder der Italiener auch nicht. Aber da wurden im Budget 3 Millionen budgetiert und abgeholt wurden 24.000 Euro. Also dann stellt sich die Frage, hey, wo sind die 2.700.000 gelandet?
Ja.
Oder 70.000 gelandet, Entschuldige.
Und weiß man das?
Ja, das muss man auch gehen. Und das ist dieser Fladeralismus, der dann endet in einem, im vierten F, im Feudalismus. Im Feudalismus der Landeshauptfrau, der Landeshauptmänner, die einfach das Geld so verteilen, nach Gutdünken, wer man halt gerade passt. Und alleine mit viel mehr Transparenz in den Gemeinden, was Vereinsförderungen etc. betrifft, im Land und im Bund, würden wir diese 12 Milliarden erreichen. Und das treibt mich an.
Du hast mit deinem Instagram-Account wirklich für Aufsehen gesorgt. Das kann man so sagen.
Welchen jetzt? Dem Sepp, was denkst du, oder dem Sepp, was machst du?
Ich würde sagen, Sepp, was machst du, ist natürlich das Urgestein.
Das war der Steigbügel.
Ja, ich nehme an, weiß ich nicht, ob das je geplant war von dir, dass das eine ins andere folgt oder ob das eine ins andere passiert ist.
Das eine ist ins andere passiert, weil ich mich ja wieder politisch engagiert habe. Und ich bin hier für eine klare Trennung zwischen dem, was ich kann, kochen, und zu dem, was ich denke, wenn es um die Gesellschaft und um die Politik geht.
Ich nehme an, du wirst da sehr viele Jungwähler, beziehungsweise sehr viele Junge dabei haben und da vielleicht sogar Erstwähler dabei haben, die dich irgendwie abkulten, zu Recht. Warum hältst du denn für die Neos für die einzig wählbare Partei, wenn ich jetzt ein 16-jähriges Mädel, ein 16-jähriger Bursch in Österreich bin oder alles dazwischen natürlich? Warum sollten die denn die Neos wählen?
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon ein alter Mann. Man könnte ja sagen, ich bin ein alter weißer Mann. Aber ich arbeite mit so vielen jungen Menschen zusammen. Also vor allem die Tourismusbranche ist eine junge Branche, was das Durchschnittsalter betrifft. Ist sozusagen Einstieg und weiter Aufstieg. Ich habe sehr viel mit jungen Menschen zu tun durch dieses Kochen und durch das und das ist der Steigbügel zu den politischen, weil die 400.000 auf Instagram bei Sepp was denken, was machst du, kommen dann unweigerlich irgendwann einmal vielleicht, wenn sie es interessiert, zu Sepp was denkst du. Und ich will sie für Politik interessieren. Ich will auch dafür da sein, mich berührt das. Ich bin jetzt selber zum ersten Mal ein Großvater geworden.
Gratuliere.
Es ist nicht mein Verdienst, ich habe dabei überhaupt nichts damit zu tun. Aber es geht um die nächste Generation, es geht um Gerechtigkeit und es geht um das, was bei den jungen Menschen auch verloren gegangen ist, ihnen aufzuzeigen, dass wer für sie kämpft, damit es sich lohnt, dass sie Leistung bringen, damit es sich lohnt, dass sie sich irgendwann einmal was erarbeiten können und dadurch auch ein eigenes Heim zum Beispiel oder eine eigene Reise oder so irgendwie finanzieren können. Und diese Visionslosigkeit, die wir die letzten 10 Jahre miterleben, auch durch Corona und davor und auch vor allem danach, für junge Menschen, die will ich aus dem Raum blasen. Und die will ich mit meinen Beispielen, auch bei Sepp, was denkst du und vor allem bei Sepp, was machst du, mit einem gewissen Schmäh, mit einer gewissen Lustigkeit auch sie dazu bringen, dass sie darüber nachdenken, eben in meinem Ansatz, jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Wir müssen uns nur engagieren.
Ja, du zeigst dir bei Sekt, was denkst du, wirklich aus dem Alltag Dinge, die deiner Meinung nach schieflaufen, beziehungsweise selbsterklärend schieflaufen. Merkst du, dass da eine Begeisterung dafür steigert oder ein Wille, was zu verändern?
Die Begeisterung bei wem meinst du?
Bei deiner Community.
Nein, ich glaube eher, das ist eher bei jenen, ich muss ganz ehrlich gestehen, bei jenen, die jetzt schon Unternehmer sind und diese bürokratischen Hürden auch spüren tagtäglich. Ich will es erleichtern für jene, die selbst einmal Gründer, Gestalter, Unternehmer sein wollen, damit sie es dann später mal leichter haben. Was wir gelernt haben in den letzten 40 Jahren, dass immer alles noch obendrauf gemacht wurde. Wir sollten einmal von oben nach unten entlasten und das ist mein Ziel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt, weil du das gerade sagst, auch darüber nachdenken, wie ich junge Menschen dazu animiere, vielleicht schreiben sie mir, was ich tun kann. Und das ist ja im Moment eine gute Möglichkeit, sie auch da zu animieren, mir zu schreiben auf meinen Insta-Kanälen, was kann ich tun oder welches Beispiel kann ich bringen, dass ich sie davon überzeugen kann, dass wir dafür da sind.
Also aus ihrer Lebensrealität.
Lebensrealität, was sie bedrückt in der Schule, auf der Uni, in den Arbeitswelten. Von mir aus beim Bundesheer, weil da kann ich auch mitreden. Ich habe ja beim Bundesheer gedient, sozusagen mein nicht Pflichtpraktikum, meinen Wehrdienst. Ja. Also all diese Dinge, die sind bei mir, ganz ehrlich, ein bisschen verloren gegangen, weil so intensiv setze ich mich dann auch wieder damit auseinander. Ich kann mich nur damit auseinandersetzen und führe laufend Gespräche mit den 110 Mitarbeitern, die wir haben, oder vor allem mit den jungen Menschen, zum Beispiel jetzt Praktikantinnen und so, was sie bewegt oder so Feedbackrunden, das ist ganz anders geworden, auch im Sinne der Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Beiderseitig. Mhm.
Sehr, sehr modern denken, Gott sei Dank. Wenn wir jetzt an die nächste Generation denken, also deinen Enkel zum Beispiel oder deine Enkelin, weiß ich nicht.
Der Hansi ist ein Bub.
Der Hansi. Oder gerne auch, denken wir noch weiter an deine Urenkel. Was braucht es denn jetzt schon, damit die mal ein gutes Leben führen können?
Die Möglichkeit zu erkennen, dass es sich für sie auszahlt. Das ist das Einzige, dass sie das, was der Matthias Strolz auch immer wieder gesagt hat, in der Bildung die gleichen Chancen haben. Zwischen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit ist ein enormer Unterschied. Mhm. Sie brauchen eine Vision, selber was aus sich machen zu können. Und ich glaube, das ist der Urantrieb. Natürlich gibt es andere. Es kann sich jeder, es ist jeder seines Glückes Schmied, sagt man. Und das meine ich auch mit Eigenverantwortlichkeit. Aber wenn Eigenverantwortlichkeit auch bestraft wird, ich glaube, dagegen muss man als älterer, weißer Mann, so wie ich es bin, auch ankämpfen, damit die nächste Generation oder die übernächste Generation eine Möglichkeit und eine Chance sieht. Erstaunlicherweise, und da schieße ich explizit in eine Richtung, erstaunlicherweise hat der Kreisky in den 70er Jahren ein riesengroßes Werbeplakat gehabt, und wo er aufgetreten ist, darauf stand: Leistung, Fortschritt, Gerechtigkeit. Mhm. Also das Leistung, den Leistungsterminus hat er verwendet. Den Fortschritt in der Weiterentwicklung der Gesellschaft und die Gerechtigkeit für alle. Und
also da die Leitthemen der NEOS, ne?
Ja, eigentlich schon. Und darum bin ich gegen neue Steuern. Darum bin ich dagegen, dass man jene bestraft, die eh schon Leistung bringen. Und darum habe ich auch eine ganz klare und intensive Haltung gegen Erbschafts- oder Vermögensteuern. Mhm.
Du bist zwar selbst Buchautor, Sepp, was machst du?
Ja, Kochbuchautor, ist ja, ein bisschen weniger.
Ist mit einem leichten Zugang
gesagt. Es steht nichts Gescheites drinnen, nur Brauchbares.
Das ist doch auch wichtig. Ja. Was auch immer, es ist ein Sachbuch, ne, in dem Fall.
Ja,
aber Bestseller. Gratuliere. Da darf ich vielleicht mal gratulieren.
50.000, ja.
Naja, das ist ja nicht nix.
Das freut mich sehr.
Aber abseits von dem Buch, gibt es eines, das deine Sicht verändert hat auf die Politik, auf dein, oder was dich vielleicht irgendwie politisiert hat?
Nein, solche Bücher habe ich nie gelesen. Ich lese eher Thomas Bernhard, Heller, schöne Geschichten, Gesellschaftsgeschichten. Ein Theaterstück hat mich politisiert, das war Heldenplatz.
Okay.
Das war naturgemäß auch damals in der Zeit, wo die Premiere war an der Burg unter Beimann. Da hat Bernhard noch gelebt, da war er ein ganz junger Mensch. Heldenplatz hat mich hergerissen, sagen wir es einmal so. Auch in dem Zusammenhang, wie Österreich mit der Vergangenheit umgeht. Mhm. Wie es dann, ich habe einmal Heldenplatz sogar bei den NEOS, bei den Junos gelesen, vor allem gewisse Passagen des Professor Robert, wo er darüber klagt, wer es in den Abgrund reißt und wer ihnen folgt. Und da habe ich Parallelen zur Jetztzeit damals entdeckt.
Also du würdest sagen, eine Empfehlung für Leute, dass sie sich das mal durchlesen?
Ja.
Oder anschauen, je nachdem?
Ja, also lesen. Dann, was lustig ist natürlich auch, weil ich ja büchernah bin, das Buch vom Süden vom Heller ist natürlich, also wenn ich großartig, der Heller ist ja so ein großartiger Geschichtenerzähler, und er macht das mit einem Witz und er bindet die Vergangenheit so ein, dass wir darüber nachdenken, wie es früher mal war. Und ich glaube, das sollten wir nie vergessen. Wir sollten generell nie vergessen.
Mhm. Wie möchtest du denn in Erinnerung geblieben sein? Ich weiß, eine große philosophische Frage.
Er hat es versucht.
Wir werden ein bisschen privater. Was machst du denn, wenn du gerade nicht arbeitest, was momentan eher selten der Fall ist? Aber, keine Ahnung, es ist ja doch noch Sommer. Vielleicht gibt es irgendwas, was du sagst. Ja, das nehme ich mir raus.
Nein, das ist ja mein Vorteil, politisch tätiger Mensch zu sein und gleichzeitig Praktiker in meinem Berufsleben zu sein. Das kann man nur im Tourismus. Mhm. Weil der Tourismus ja dann ein Geschäft hat, wenn die Politik Pause hat, jetzt Sommer, mhm, Wochenenden etc. Und ich bin ja in Salzburg, in der Festspielstadt Salzburg, die eine enorme Kraft hat, die Festspiele, und wo wir faktisch 30% des gesamten Jahres machen. Also ich arbeite. Mhm. Wenn ich nicht arbeite, liege ich wahrscheinlich im Bett und versuche, meinen Insta-Followern Antworten oder Repliken zu geben für das, was sie mir schreiben. Ich würde wahnsinnig gern mehr lesen, mhm, dazu freut es mich dann nicht. Und ich würde wahnsinnig gern, man sieht es mir an, ein bisschen mehr Sport betreiben, weil das brauche ich auch, damit ich mich halbwegs im Griff habe und noch länger leben kann.
Mhm. Welchen Sport würdest du denn gerne machen?
Radfahren, ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer.
Mhm. Also so Mountainbiken oder nein, so
Laufrad
ist was für Kinder.
Ich habe 2010 einen schweren Unfall gehabt. Man wollte mir mein Bein amputieren, darum hatsche ich manchmal so. Und Straßenrad, Flachetappen.
Mhm. Aber dann mit Tempo, ne?
Natürlich, ich versuche es halt. Also, jeder zu seinen Möglichkeiten. Ich bin im Endeffekt, nehme ich mir jeden Tag vor, mich zu dehnen in der Früh, mhm, aber ich bin ein Prokrastinat. Ich verschiebe das immer auf morgen und trinke heute lieber einen langen Kaffee.
Ein langer Kaffee ist ein verlängerter, oder was?
Nein, mehrere Kaffees, aber in oder einer so Dreiviertelstunde. Und ich bin ein haptischer Typ, mhm, Zeitungen, also nicht digital, sondern in Papierform, mhm, und 2-3 Zeitungen in der Früh, das genieße ich. Diese Dreiviertelstunde alleine, die brauche ich, und das ist meistens so zwischen 7 und 8 oder so.
Also bist du auch ein bisschen ein Frühaufsteher?
Das ist ja schon spät.
Kommt drauf an. In der Gastro ist das eher früh, ne?
Ja, aber früher habe ich lang geschlafen, jetzt bin ich ja, wie gesagt, ein alter Mann.
Tot oder lebendig, mit wem würdest du gerne mal politisieren?
Mit Menschen, die nicht meiner Meinung sind.
Okay, das würde sich ja jederzeit und immer anbieten.
Ja. Yeah.
Aber gibt es irgendjemanden, wo du sagst konkret, kann auch gern schon verstorben sein, wo du sagst, mit dem würde ich mich gerne auseinandersetzen?
Nein, also da fällt mir jetzt niemand spezifisch ein. Ich habe einmal... damals habe ich mich beworben für die Festspielpräsidentschaft bei den Salzburger Festspielen, wenn ich in der Politik war, und ich habe mich beworben dafür, und da gab es ein Hearing, wen ich denn gerne als Festspielrednerin einladen würde, und das war die Fragestellung, und ich habe damals gesagt, die Marlene Engelhorn. Mhm. Das ist in einer gewissen Weise, das war vor ein paar Jahren dazu, mir fällt jetzt niemand ein, also ich will einfach immer dazulernen. Ich will in jeder Diskussion dazulernen, warum ein anderer diese Ansicht hat. Mhm. Und mein Bestreben ist, dass man jetzt mal das Hirn aufreißt. Also, das ist einfach, mir fällt da jetzt keiner ein. Wie gesagt, ich habe das Vergnügen gehabt, mit Audrey Heller vor kurzem einmal wieder zu reden, und oder mit dem Michael Fleischack, mit beiden zusammen eigentlich. Das sind eher, das kann man sich eigentlich nicht so vorstellen, aber beide sind wahnsinnig gescheite Menschen. Mhm. Und man muss jetzt nicht immer einer politischen Meinung sein. Und das ist diese Wirtshaus-Stammtisch-Metapher. Mhm. Wobei der eine ist Journalist und der andere ist ein Geistesmensch, der einfach, wo es um alle gesellschaftlichen Entwicklungen geht, wo es auch um das geht, was kann man tun, was soll man tun und was soll man in Zukunft vermeiden. Und da geht es um eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Ich könnte jetzt sagen, natürlich Hobsbawm, der lebt nicht mehr, wäre jetzt gerade nicht meine politische Richtung, er hat ganz was anderes vor 40 Jahren, 50 Jahren vorgeschlagen, aber ich setze mich lieber mit der Zukunft auseinander, mit Menschen, die jetzt leben.
Mhm. Du bist Salzburger, bist aber eigentlich in ganz Österreich unterwegs. Gibt es einen Ort, wo du sagst, der eine Reise wert ist? Muss jetzt kein Restaurant à la Michelin-Tipp sein, aber das kannst du natürlich auch gern sein.
Ruhige Plätze. Gagellen ist ein Ort. Gagellen ist im hintersten Tal vom Montafon, dort ist mein, unter Anführungszeichen, ist ein, in Wahrheit ist er mein Cousin, aber er war mein älterer Bruder, der leider schon verstorben ist. Der hat dann ein Hotel gehabt, das jetzt seine Frau und die Kinder weiter betreiben. Das sind so ganz in den Bergen oben, das ist wie eine Alm, das ist sowas Großartiges, wo ich leider viel zu selten dorthin fahre. Ich bin also ein Berge-Meermensch. Mhm. Aber wenn mein Leben ja so turbulent und so, nicht aufregend, sondern stressig, auch nicht, kann man auch nicht sagen, weiß nicht, was man jetzt dazu sagt. Also es rührt sich immer was, liebe ich die Ruhe.
Und die kriegst du dort?
Und der Gerhard Bold hat einen großartigen Satz gesagt, vor sich hin sinnlosen und das mit Begeisterung. Also kennst du das, wenn du in die Ferne einfach starrst?
So ein leichtes, wie sagt man das?
Und einen Film ablaufen lässt.
Ne?
So,
ja.
Vor sich hin sinnlosen mit Begeisterung, das glaube ich ist eines der Lieblingspunkte, die ich in den Bergen und am Wasser betreibe. In der Ruhe. Mhm. Ich halte in meinem Alter natürlich sehr wenig Lärm aus.
Na gut, du hast doch schon viel Lärm gehabt. Küche, ja. Das ist einfach kein ruhiger Ort.
Bar, Musik, ich bin ein musiknah. Ja. Gerade gestern hat mich der Moritz, mein Mitarbeiter, gefragt oder festgestellt, weil wir gemeinsam mit dem Auto von einem Stammtisch nach Wien zurückgefahren sind, dass ich eigentlich nur so ruhige Musik nicht mache. Und ich habe so wahnsinnige Playlists, weißt du, so von 36 Stunden lang, auch auf Spotify, die jetzt alle möglichen hören, weil sie mich immer auf Instagram fragen, was ich für eine Musik höre und so.
Du bist mit Unterbrechung seit 2021 jetzt wieder bereit für Verantwortung in der Politik. Heißt auch, du kennst alle Nationalratsabgeordneten, den einen besser, den anderen schlechter. Mit welchem aus einer anderen Partei würdest du am ehesten nach der Arbeit auf ein Getränk gehen?
Da gibt es ganz viele.
Ja.
Da gibt es ganz viele. Ich glaube, ich will da jetzt keinen nennen und keinen ausschließen. Es gibt von der FPÖ wen, es gibt von der ÖVP wen, es gibt von den Grünen wen und von der SPÖ genauso. Also ich glaube, der Sinn und Zweck eines Parlamentarismus ist, dass man auf einem gesunden Weg miteinander sprechen kann. Der Sinn und Zweck ist, dass man auf gesundem Weg zu einem Kompromiss finden kann. Und ausschließen macht nur andere stärker. Ich könnte jetzt x Namen nennen, aber der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung ist, ich habe viel gelernt in dieser Corona-Zeit. Weißt du, dieser Hass, und von dem ich damals gesprochen habe, und diese Missgunst und diese auch von Ministerinnen und Ministern mir gegenüber, der hat mich schon sehr geprägt. Und wenn du an dir arbeitest, dann merkst du auch, es hat auch was mit dir zu tun. Also man muss schon an sich selber arbeiten, damit es besser wird. Aber ich würde jetzt...
Du musst nicht, alles gut.
Nein, ich würde jetzt nicht irgendwen nennen, sondern ich glaube, es gibt für jeden... Es hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass ich da am 28. Februar wieder zurückgekommen bin, wie alle anderen Fraktionen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, schön, dass du wieder da bist. Es hat was damit zu tun.
Fein. Deine Schulzeit ist schon ein bisschen länger her, deine Kinder sind auch schon erwachsen, aber es hat vielleicht bei dir ein Fach in der Schule gegeben, wo du sagst, hat mich geprägt, hat vielleicht sogar deine Laufbahn beeinflusst.
Ja.
Was war das?
Kochen, Stenografieren, Maschinenschreiben. Das waren beide Fächer, wo ich Nachprüfungen hatte. ich bin nie sitzen geblieben. Ich bin ein Rekordhalter des sehr gut des kleinen Mannes, also von genügend. Ich glaube, keiner hat nach mir so viel genügend gehabt. Aber sie haben mich aus einem Grund geprägt. Die Hotelfachschule war eine dreijährige Hotelfachschule und ich wollte eigentlich in Bordischl meinen Aufbau Matura-Gang machen, nur mein Vater hat es mir verwehrt. Die hat mich insofern geprägt, seitdem bin ich ein Gerechtigkeitsfanatiker. Seitdem weiß ich, dass wenn einer heutzutage keine Matura machen kann oder keinem die Matura ermöglicht wird, dass ihm ein gewisser Teil von der Vielfalt und den Möglichkeiten abgeschnitten wird. Das hat mich sehr geprägt und das hat damit was zu tun, wahrscheinlich, weil ich ein sehr guter Koch geworden bin, weil ich einfach aus Lässigkeit meinem damaligen Kochlehrer einfach jeden, weil ich einfach ein Spitzbub war, sagen wir mal so, jeden Blödsinn angestellt habe und in Stenografie und Maschinenschreiben, das man ja heute auch nicht mehr braucht. Beim Fußballspiel habe ich mir damals die Hand gebrochen und konnte dann und bin dann nicht mehr nachgekommen, weil ich auch keine spezielle Förderung dafür hatte. Heute kann ich genauso gut auf mein MacBook schreiben wie andere und dennoch ist es weitergegangen. Aber mein Vater hat damals geglaubt, der muss jetzt arbeiten gehen. Und das hat mich sehr geprägt, diese Ungerechtigkeit.
Ich habe jetzt noch drei Fragen an dich. Ich brauche schnelle Antworten. Schnitzel oder Krautfleckerl?
Schnitzel, naturgemäß.
Meine größte Schwäche ist?
Prokrastinieren.
Ich bin ein Fan von?
Ich bin ein Fan von so vielen, von jungen Menschen.
Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Wann sieht man dich zunächst? Zum Beispiel bei der Stammtischtour oder so?
Naja, ich bin faktisch von 30. August weg bis zum 18. September jeden Tag irgendwo einen Stammtisch. Und das Entscheidende ist ja bei diesem Stammtisch, und ich hoffe, du schneidest das nicht aus, ich will ja die Meinung anderer Menschen kennenlernen. Ich will Menschen kennenlernen, was sie so an mir oder an der Partei stört. Ich will sie davon überzeugen, dass Neos die richtige Wahl dieses Mal ist. Also zuzuhören, ausreden zu lassen. Und das sieht man dann auf meinem, und jetzt mache ich Werbung.
Ja, darum geht's.
Sepp, was denkst du? Mhm. Instagram oder TikTok schauen, darunter sind immer meine Ankündigungen für die nächsten Stammtische. Und in jedem Bundesland, an jedem Tag, ist irgendwo ein Stammtisch, wo ich meinen Tisch aufstelle oder wo ich in einem Wirtshaus sitze oder auf einer Straße den Tisch aufstelle, wo sich Menschen dazustellen, setzen können und mit mir darüber reden. Ich will erfahren, wie es ihnen geht. Und ich will erfahren, was wir besser machen können.
Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen Neos-Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.